بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ich grüße euch, liebe Brüder, zu unseren Unterrichtsreihe, von die wir inshallah ta'ala anfangen werden. Wir werden inshallah das Buch studieren als Grundbasis für diesen Unterricht. Dieses Buch, ich werde heute inshallah ta'ala eine Einführung über dieses Buch geben. Warum besonders dieses Buch und was gibt es hier in diesem Buch und wie gehen wir auch voran beim Studieren von diesem Buch. Ich möchte, dass in der Zukunft, dass die Brüder auch davon profitieren. Das heißt, es ist gut, dass jeder ein kleines Heft hat und zu Hause, dass er extra nochmal Stichpunkte macht und ordnet, sodass er jede Woche weiß, ah, das haben wir gelernt diese Woche, das haben wir gelernt diese Woche und dann befestigt das. Und besser ist, wenn man darüber spricht, entweder mit seiner Frau oder man spricht mit seinem Freund, mit seinem oder Dauer, das und das und das, dass du mit jemandem das oder mit deinem Bruder. Heute werden wir eigentlich mehr eine Einführung über das Buch sprechen, aber auch über den Imam, der dieses Buch gesprochen hat und allgemein eine Einführung in Aqida und in Fiqh. Das ist eine Sache, die ich unbedingt sagen wollte. Andere Sache, wie gehen wir in diese Unterrichtsreihe weiter? Wir wollen strukturiert gehen, das heißt nicht zerstreut, nicht ausführlich, viel ausführlich, sondern wir gehen. Das Buch enthält ein Teil über Aqida, über Manhaj, Doktrin von den Muslimen, was jeder wissen muss und praktizieren muss und danach leben muss. Alles zusammengefasst in allen Bereichen, was man, was Verinnerlichung angeht und was Doktrin angeht. Das werden wir Schritt für Schritt studieren und danach gibt es Fiqh-Bereich, das ist alles, was mit Rechtsurteile im Islam. Wir fangen schon von Anfang an mit der rituellen Waschung und mit dem Ghusl und dann gehen wir weiter bis zu Al-Hajj und bis zu Nikah und bis zu den Kaufverträgen und diesen Dingen, was darüber ist. Natürlich, Al-Fiqh ist ja ein Meer und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es ist ein Meer. Denn es gibt kein, also in jede Kleinigkeit haben die Ulama viele Verschiedenheiten der Meinungen. Und diese Meinungen sind manchmal vielfältig und manchmal widersprechen sie einander und manchmal ist einer schwach und einer authentisch und deswegen gab es immer Rechtsschulen und gab es immer Ulama, die ihre eigene Rechtsschulen gebaut haben, wie zum Beispiel Imam Ibn Hazm, der zahiritische Rechtsschule gegründet hat. Deswegen, die beste Art und Weise und die beste Methode ist, dass wir den Fiqh auf eine Grundlage studieren. Und diese Grundlage ist ein vereinfachtes Modell für Fiqh, so dass man alles kennenlernt und auswendig lernt von A bis Z nach einer Norm sozusagen. Norm. Wir haben eine Norm, wir studieren diesen Norm und wir verinnerlichen das heißt man und danach werden wir inshallah ta'ala wieder weiter einsteigen, indem wir zum Beispiel weitergehen in der Fiqh von Imam Malik mit den Beweisen, mit den unterschiedlichen Beweisen. Und danach die Meinungsverschiedenheiten unter der Rechtsschule selbst. Und danach natürlich guckt man auf die anderen Rechtsschulen und ihre Meinungen und macht man einen Vergleich. Warum ist diese Methode unsere Methode? Weil das von Ulama und von großen Imam empfohlen ist. Jeder Imam von den bekanntesten Imamen hatte sein Wissen auf einer Rechtsschule gegründet. الإمام النووي شافعي، الإمام ابن تيمية حنبلي، الإمام ابن القيم حنبلي، الإمام ابن حجر العسقلاني شافعي. فشذو يد إمام واغ ارهت أين غشتولة أبا كين فناتشة عن هنجا sondern er hatte eine Grundbasis, eine Rechtsschule, aber er kennt sich mit den Beweisen und er kann unter den Beweisen auswählen. Und das war, was, deswegen weise ich darauf hin, damit wir die Zeit sparen. Als Einführung, guckt mal unbedingt bitte die 4 oder 5 Unterrichte über Imam Malik. Die sind alle im Internet, im Islam Voice, unter Biografie oder unter, also guckt mal unter Fiqh. Und da werdet ihr unbedingt das hören, warum lernt man den Fiqh nach dieser Art und Weise und was die Ulama dazu gesagt haben. Dort habe ich Aussagen von den Ulama gewählt, dass sie den Lehrlingen immer empfehlen, diese Methodik nach dieser Methodik zu gehen. Denn dadurch geht das Wissen nicht verloren. Dann hast du etwas. Jeder, der fragt dich, wie wäscht man sich? Dann machst du ihm so und so und so und so und so. Erstmal hast du, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Wenn jemand dich fragt nach dem Hajj, wie macht man in dieser Ortschaft bei Arafah, wenn man beendet diese Sache? Dann sagst du ihm, mach so, so und so. Weil nur das hast du ja gelernt. Nur das hast du gelernt. Und am Ende wirst du das mit den Beweisen lernen. Und am Ende, später, wirst du auch anderen unterschiedlichen Meinungen auch kennenlernen. Kitab al-Risala, das heißt al-Risala fil fiqh al-Maliki. Al-Risala, das ist Brief, heißt das. Der Brief. Was al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd Abdurrahman al-Qayrawani. Sein Vater heißt Abdurrahman. Und er heißt Abdullah, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Al-Qayrawan, er hat dort gewohnt. In einer Stadt heißt Al-Qayrawan in Nordafrika. Dort hat er gewohnt, deswegen wurde er nach Al-Qayrawan, Al-Qayrawani genannt. Ansonsten, weil Al-Qayrawan in Tunesien ist. Er hat dort eine lange Zeit gewohnt. Aber er ist von Maghrib, Al-Aqsa. Das heißt Richtung Marokko und ganz genau in Sebta, was jetzt noch kolonialisiert ist von den Spaniern. Da gibt es in Marokko, da ist Spanien Europa und da ist Marokko. In unserem Territorium, in dem Boden von Marokko, eine Stadt, die Marokkaner kommen vorbei und sehen die Stadt, aber er darf da nicht rein. Und es gibt eine andere Stadt, heißt Melilla, daneben. Du gehst vorbei von deinem Boden, du kannst nicht rein. Und diejenigen, die über das Meer sind, das ist ihre Stadt. Also dort hat er gewohnt, auch gelebt und viele Ulama ausgebildet, die nach ihm gekommen sind. Wie ist das Buch nochmal genau? Matnu al-Risala. Oder reicht einfach Ar-Risala. 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 Dieses Buch, es wurde darüber erzählt, dass Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dieses Buch geschrieben hat, als er 17 Jahre alt war. Er war schon früh ein Großgelehrter unter den Gelehrten, dass er dieses Buch bei 17 Jahren schon geschrieben hat. Es ist unsicher, warum er das geschrieben hat, in welchen Angelegenheit wurde das geschrieben. Es wird gesagt, dass der Amir, Al-Khalifa, Al-Amir, ihm gesagt hat, schreib uns eine Zusammenfassung von der ganzen Rechtsschule, dass wir das als Programm für die Schulen, für die Kinder und für die Jugendlichen, dass sie das auswendig lernen und dass sie danach ihr Wissen bauen. Andere haben gesagt, warum Imam Ibn Abi Zayd? Ibn Abi Zayd al-Qayrawani war in seiner Zeit, damit ihr wisst, wann ist er geboren, er ist schon von der, also 300 nach Hijra. Ja, das ist die früheren Zeiten und er ist gestorben in 386. 386 ist er gestorben, also sein Sterbetag ist bekannt. Dieser Mann, keiner in seiner Zeit hat ihn überholt, was Wissen angeht. Damit ihr wisst, es gab Al-Andalus und Nordafrika bis Ägypten und so. Er wurde so genannt Malik al-Asghar. Malik al-Asghar, das heißt der kleine Malik. Dass er so eine Auszeichnung bekommt, das beweist nur, dass er im Niveau war, als Malik benannt zu werden. Also, sie haben gesagt, wie Al-Imam Al-Qadi Iyad, Rahmatullahi Alayh, in seinem Buch Madarik, das was wir Tartibul Madarik, was wir damals genommen haben, er sagte Imamul Malikiyyati fi waqtihi wa qudwatuhum. Er ist der Führer von allen Malikiten in seiner Zeit und ihr Vorbild. Jami'u Madhhabi Malik. Er hat ganzen Madhhab, ganze Rechtsschule von Malik zusammengefasst und erläutert. Kana wasi' al-ilm. Er hatte breites Wissen. Also er war, mashallah, ein Großwissender. Kathir al-hifz wal-riwaya. Also er war Hafiz, weil das ist auch eine Auszeichnung bei den Gelehrten. Hafiz. Hafiz, nicht jeder bekommt diese Auszeichnung. Erst wenn du so viele Tausende und Abertausende Ahadithen und so viele Riwayat über Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Rawi. Was heißt Rawi? Er war ein Überlieferer von dem Hadith. Das heißt, einer, der überliefert den Hadith zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sein Name steckt immer in der Kette. Und seine Riwaya wurde von allen Hadith-Wissenschaftlern sofort akzeptiert. Weil er Mausuq, das heißt vertrauenswürdig und bekannt ist. Also er war auch Rawi. Was Hadith angeht, war er auch ein mächtiger Mann. Fasihul Qalam, er war einer, der sehr gut schreibt. Er schreibt Arabisch sehr gut in einer wunderschönen Kunst. Dabayan wa ma'arif ma yaqban an madhhabi Malik. Qa'iman bil hujjati alayh. Er hatte immer Rechtsschule von Malik stark verteidigt mit den Argumenten und mit den Beweisen. Basiran bil raddi ala ahli al ahwa, sagt al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad war im 4. Jahrhundert, er war einer, der alle Männer der Zeiten vor ihm dokumentiert hat. Ihr ganzes Leben und was sie gemacht haben. Das ist al-Qadi Iyad. Er sagte, die Neuerungsträger, er war, also Abu bin Abi Zayd al-Qayrawani, er war einer, der so vieles geschrieben hat gegen die Neuerungsträger, weil es gab in der Zeit Leute, die viel Philosophie reingemacht haben oder von den Sufiten, die viel erneuert haben und so viel. Er hat immer Klarheiten geschafft und Bücher und Briefe geschrieben, damit er zurück. Er war auch ein Dichter. كان يقول الشعر ويجيده. Er war ein ausgezeichneter Dichter. يجمع له صلاح تام وورع وعفة. Ein Frömmigkeit, Gottesfurcht und Reinheit waren seine Merkmale. حاز رئاسة الدين والدنيا. Also er hatte die Führung der Religion, also dass er ein Führer der Religion in diesseits und im Jenseits, sagt er. Das ist eine von Qadi Iyad, so wie auch Imam al-Dhahabi hat auch über ihn so geschrieben. وَإِلَيْهِ كَانَتِ الرِّحْلَةُ إِلَى الْأَقْطَارِ. Die Männer und die Menschen kamen von allen Ecken der Erde extra verreist zu ihm in seiner Zeit, damit sie von ihm lernen. Deswegen hatte er so viele also Gefährten. Und so viele Schüler, die von ihm genommen haben. Er hat die Rechtsschule von Imam Malik zusammengefasst und er hat sie auch erläutert. Al-Imam al-Shirazi, der ist derjenige, der das überliefert hat, dass dieser Mann mit Malik al-Saghir benannt wurde, der kleine Malik. Sonst, woher haben wir das? Ja? Imam al-Shirazi, er ist derjenige, der das gesagt hat. Okay. Von seinen Merkmalen, jetzt sprechen wir über seine persönlichen Merkmale. Sari'ul inqiyadi wal ruju' ila al-haq. Immer haben sie gemerkt, er war sehr schnell, wenn es um Wahrheit geht. Das heißt, wenn er feststellt, er hat etwas Falsches, er kommt gleich zurück. Sari'. Er war schnell, wenn es um Wahrheit geht, dass er zurückkehrt. Er hat von vielen Großgelehrten seiner Zeit genommen. Und das sind jetzt Namen. Ansonsten kann man jetzt eine Zusammenfassung schreiben von einem Bruder. Wie zum Beispiel Abu Bakr ibn al-Lubbad, Abu al-Fadl und Al-Qattan, einer der bekanntesten Gelehrten, Ibn al-Hajjam, Al-Abiyani, Al-Khawlani, das sind alle große Ulama in seiner Zeit. Und von Abu al-Arab und von Ibn Abi Sa'id, das sind alle große Ulama, die bekannt sind, und er hat von ihnen genommen. Er ist einmal zum Hajj gegangen, und es wurde erzählt, dass er in dem Hajj, man hat ihn gehört, wie er ein Gedichtzeile spricht. Und es ging über diese Ar-Risala. Sie sagen, Da'a ibn Abi Zaydin wa tafa bi Ka'batin liqari'iha bil ilmi wal mali wal dini. Das ist ein Gedicht, was einer über ihn geschrieben hat. Er sagt, als Ibn Abi Zayd bei dem Umlauf war in Kaaba, sein Bittgebet war, er sagt, O Allah, gib demjenigen, der Ar-Risala liest und lernt, Religion und Besitztum. Das war sein Dua. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Segen und Baraka in dieser Risala gemacht. Ar-Risala wurde von allen Muslimen in der Zeit wie Koran auswendig gelernt. Bis heutzutage wird Risala von A bis Z auswendig gelernt. Und nicht nur. Ab dieser Zeit, weil das Wissen war so zerstreut, ab dieser Zeit, alle Ulama, die nach ihm gekommen sind, haben das Buch Risala als Grundlage für ihre Sitzungen gemacht. Und dann anhand dessen haben sie immer erläutert und erläutert. Und deswegen war er derjenige, der den Madhab so zusammengefasst hat. Und natürlich, es gibt einen Imam Al-Baradi'i, er kam nach ihm, der ist auch sehr bekannt unter den Ulama. Er war auch einer von seinen Schülern. Er hat natürlich, Leute kamen von Andalus, Leute kamen von Ägypten, Leute kamen von Sebta, von Marokko, und sie haben alle bei ihm gelernt. Er hat so viele Bücher geschrieben, ganz viele Bücher. Einer von den besten, berühmtesten Büchern, die er hat, Kitab An-Nawadir wa Ziyadat. An-Nawadir wa Ziyadat. Das heißt, An-Nawadir, etwas, was nadir ist, was selten. Die seltenen Angelegenheiten und Ziyadat, die zusätzlichen Sachen. Al-Mudawwana. Er hat Al-Mudawwana. Al-Mudawwana ist ja die Fatawa von Imam Malik. Fatawa von Imam Malik. Er hat über Al-Mudawwana dieses Buch geschrieben. Das ist über 100 Bücher. Dieses Buch ist über 100 Teile. In 100. Ja, genau. Und dann hat er ein Buch geschrieben, heißt Mukhtasar al-Mudawwana, auch sehr bekannt. Auf diese zwei Bücher kehren alle Gelehrten nach seiner Zeit, auf diesen zwei Bücher machen sie das als Basis für das Wissen, was sie den Menschen geben. Es gibt auch ein berühmtes Buch, Al-Utbiya. Er hat auch das Buch Tahdhib Al-Utbiya gemacht. Kitab Al-Iqtida' bi Ahli al-Madina. Al-Iqtida' bi Ahli al-Madina. Das heißt, über die Bewohner von Al-Madina, dass man sie als Vorbild nimmt, was Religion angeht, weil sie waren diejenigen, die mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben und gesehen haben, wie er gebetet, wie er gefastet, wie er alles gemacht hat. Deswegen hat er extra über Medina-Bewohner ein Buch geschrieben. Kitab Al-Dhab an Madhab Malik, Verteidigung von Rechtsschule von Malik, das ist ein Buch. Kitab Al-Risala, das ist das, was wir haben, Al-Risala. Und Kitab Al-Tanbih ala al-Qawli fi Aulad al-Murtaddin. Das ist ein Buch, er behandelt die Sachen von die Kinder von den Abtrünnigen, von denjenigen, die Religion verlassen haben. Was ist mit ihren Kindern danach? Nach der abtrünnigen Zeit, wenn sie abtrünnig werden, sie bekommen Kinder. Was ist mit ihren Kindern, wenn sie sterben? Werden sie als Muslime genannt oder nicht als Muslime? Dieses Buch behandelt diese Sachen. Und Mas'alat al-Hubus ala waladil a'yan. Das ist auch ein Buch über Al-Hubus. Und das ist eine Sache, das ist ein spezifisches Thema, über was Geld angeht und was Besitztum angeht. Kitabu Tafsiri Awqati Salat, ein Buch über die Zeiten des Gebetes. Kitab al-Thiqati billah wa al-Tawakkul ala Allah, ein Buch über Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab al-Ma'rifa wa al-Yaqin, al-Yaqin wa al-Ma'rifa, Gewissheit und das Wissen. Kitab al-Madmun min al-Rizq, er hat ein Buch über Versorgung, über Rizq gesprochen. Kitab al-Manasik, es geht hier nur über Hajj. Risala fi man ta'khuduhu inda qira'ati al-Qur'an wa al-Dhikr haraka, er hat einen Brief geschrieben über diejenigen, die im Koran lesen und sich bewegen. Er hat einen Brief darüber geschrieben, ein sehr interessanter Brief, dass das schon doch eine, es kommt nicht einfach so, dass manche so machen. Es hat einen Hintergrund, ja, denn es gehört bei den Juden, dass sie bei der Tora sich immer bewegen müssen. Und deswegen haben die Muslime, die in Medina gewohnt haben, vieles abgeguckt. Und Muhammad s.a.w. hat uns gesagt, trennt euch davon. Macht sie nicht nach. Und wir müssen uns ja. Und deswegen, er hat auch viele Sachen darüber geschrieben. Kitabu Raddi Sa'il, Kitabu Himayati Ardil Mu'min, Kitabu Al-Bayani an I'jazil Quran, Wunder des Korans, Kitabu Al-Waswas, ein Buch über Einflüstern, über Al-Waswas, Risalat I'ta Al-Qaraba min Al-Zakat, über Zakah, النهي عن الجدال إبا الجدال رسالة الرد على القدرية إرهات القدريتن داسين ديانيجن دي داس شيكزال أبلينن زاقن إس جيبت كان شيكزال إرهات أين بريف إكسترا als Antwort also als Verteidigung und er hat dieses Buch mit Argumente und Beweise geschrieben. Und مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي, da gab es einen Gelehrter, der aus Mu'tazila ist. Er hat ihm ein Buch, gegen ihm ein Buch geschrieben. Kitab al-Istidhar fi Radd ala al-Fikriya. Es gab eine Bewegung, die heißt al-Fikriya. Es kommt von den Denker, die Denker sozusagen. Aber bestimmt waren die mehr mit Philosophie und so. Er hat auch ein Buch, dass er ihre Argumente zurückweist. Kitab al-Kashf al-Talbis wa Kitab al-Maw'idha wa al-Nasiha. رسالة طالب العلم über Schüler, der nach Ilm strebt, seine, das, was er alles betrachten muss. قيام رمضان, فضل قيام رمضان über قيام الليل in Ramadan. الموعظة الحسنة لأهل الصدق, auch ein Buch. رسالة إلى أهل سجل ماسة في تلاوة القرآن, über die Lesung von Koran. رسالة في أصول التوحيد, ein Buch über أصول التوحيد. Und so viele andere Bücher. Also der Mann, da könnt ihr mal sehen, was sein Leben war, wie reich sein Leben war. Und alle Gelehrten sagen, seine Bücher waren Rasiratul Ilm. Das heißt, die Überfluss an das Wissen. Das heißt, man hat gemerkt, dass er ein fundiertes Wissen hat. Als er so viele Bücher geschrieben hat, da gab es in seiner Zeit einen Großgelehrten, Abu Sa'id. Und er war einer von seinen Lehrern. Einmal kam er zu seinem Ex-Lehrer sozusagen, er kam zu ihm rein und er fand ihn in eine große Sammlung und er gibt Unterricht. Da kam und er sagt, Assalamu alaikum. Dann sagt ihm Abu Sa'id, sein Lehrer, ja, Ibn Abi Zayd, ich habe gehört, dass du Bücher geschrieben hast. Er sagt ihm, ja, ich habe Bücher geschrieben. Er sagt ihm, dann werde ich dir jetzt eine Frage stellen. Dann hat er ihm gesagt, اذكر أصلحك الله فإن أصبت أخبرتنا وإن أخطأت علمتنا. Er sagt ihm, dann gib mir die Frage. Wenn ich richtig sage, dann berichtige mich. Sag mir, das ist richtig. Und wenn ich falsch sage, dann berichtige mich, sag, das war falsch. Damit zeigt er die volle Höflichkeitsform gegenüber seinem Lehrer, dass er das Ende bei ihm gelassen hat. Das heißt, ich würde versuchen, und wenn ich richtig mache, obwohl er in dieser Zeit schon ein Imam war, er sagt ihm, ich werde versuchen, und wenn ich richtig habe, dann sag mir Bescheid, wenn ich falsch gesprochen habe, dann berichtigst du mich. Was hat Abu Sa'id gemacht? Fasakata Abu Sa'id walam yu'awid. Dann hat er geschwiegen und er hat nicht mal ihn gefragt. Von den Dingen, die über ihn erzählt werden, dass er einmal sich gewaschen hat in der Nacht. Er kam raus und er hat seinen Eimer, so kleine Eimer, man wäscht sich ja von diesem kleinen Eimer. Und er hat den Eimer so genommen. Und dann begann er sich vorzubereiten. Auf einmal kippt sich den Eimer um. Wuff, fällt. Dann hat er das genommen. Und dann hat er das nochmal gefüllt. Und dann wollte er gerade anfangen. Dann kippt der Eimer wieder um. Dann hat er den Eimer nochmal genommen. Und dann hat er das gefüllt. Und er wollte gerade anfangen. Dann kippt das nochmal um. Dann hat er gesprochen. Er sagt, Tatamarraduna alayna. Er hat dann mit den anderen Welt gesprochen, mit den Djinn. Er sagt, was wollt ihr denn? Wollt ihr auf einmal jetzt ungehorsam werden? Dann hat er eine Stimme gehört. Und dann wurde ihm gesagt, Inna as-sabiyya bala 'ala al-qulla, fakarihna wudu'aka minha. Unser kleines Kind hat dort uriniert und wir wollten nicht, dass du von dort dich wäschst. Obwohl das eine andere Welt, eine andere Form und andere, aber trotzdem haben sie diese Worte hören lassen. Das ist von den lustigen Sachen, die über ihn erzählt wurde. Es gab auch eine lustige Sache, dass er einen starken, großen Hund gekauft hat und er hat das bei sich gehabt. Er hatte einen Hund. Dann haben sie gesagt, ja Imam, du weißt doch, was Imam Malik über Hund sagt. Und das war in eine schwierige Zeit für die Ulama. Das waren die Fatimiten. Die Fatimiten, die haben Khilafa übernommen und sie waren Schia. Und sie haben so viele Ulama geschlagen, getötet, verschwinden lassen und so vieles in seiner Zeit. Und dann haben sie ihm gesagt, warum nimmst du einen Hund bei dir? Du weißt das doch, Hund und was Imam Malik dazu sagt. Er sagte, لو كان الإمام مالك حيا لاتخذ أسدا. Wenn Imam Malik im Leben wäre jetzt, dann hätte er nicht einen Hund bei sich genommen, sondern hätte er einen Löwe bei sich. Das heißt, lass mich mal. Das war eine Verteidigung. Der Mann war reich. Er war ein guter Händler, damit ihr seht, es war ein Leben für das Wissen und Leben auch für die Dunya. Subhanallah. Achso. Also, er war reich und es war einer von seinen Schülern. Er wollte seine Tochter verheiraten und er hat die Tochter, also die Hochzeit finanziert und alles Mögliche mit mehreren tausenden Dinars hat er ihm einfach als also Geschenk gegeben. Ja, natürlich, er hatte auch viele Feinde, die gegen ihn geschrieben haben. Und sie haben vieles geschrieben, entweder Lüge über ihn, wie es üblich ist, oder Leute, die haben ihn gar nicht verstanden. Zum Beispiel, sie sagen und sie behaupten, Al-Imam hat Al-Karamat abgelehnt. Was ist Al-Karamat? Al-Karamat, das sind kleine Wunder, die durch bestimmte tugendhafte Menschen durch ihre Hände erscheinen. Es gibt sowas. Wunder. Wie zum Beispiel, wir haben ja im Koran Wunder von den Jugendlichen in Kahf, in der Höhle, die 300 309 Jahren im Schlaf nur waren. Das ist ein Wunder. Oder über den Sahabi, der in der Nacht gegangen ist und er hat seinen Stock genommen wie eine Taschenlampe und dann hat das geleuchtet. Und das sind Fakten. Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala in bestimmten Menschen gibt, darüber können wir extra Thema machen. Beweise und wie und was sind die Bedingungen von Wunder und so. Dann haben sie gesagt, er lehnt die Wunder ab. Aber er lehnt nicht die Karamat ab, sondern er lehnt das ab, weil es Sufiten von den Shuyukh von damals, die solche Sachen genutzt haben und sie haben Menschen belogen, ja, dass sie sagen, wir machen Wunder, nur damit sie von ihnen Geld nehmen. Deswegen hat er das abgelehnt, dass das bei jedem ist. Und dass die Wunder nicht bestellbar ist, das heißt, pass auf, ich zeige dir etwas, sondern es kommt ohne Bestellung, ohne dass du das weißt, wann und wo. Ja? Und natürlich hatte er so viele Feinde von Osten und von Westen. Ja? Aber Alhamdulillah, nach seiner Zeit wurde sein Manhaj oder seine Methodik klar gewesen. Hier wurde er zum Beispiel, das ist ein Beweis, dass er kein Wunder ablehnt. Ein Mann, das war in einer Sitzung, Al-Qasim Abd al-Rahman ibn Abd al-Mu'min al-Mutakallim, einer von den Philosophen, er hat ihn gefragt nach Al-Khadr. Und wir kennen die Geschichte von Al-Khadr im Koran. Kann er doch immer noch leben? Weil es gibt eine Behauptung von Ulama, dass Al-Khadr lebt. Und immer noch lebt. Ja? Und das sagen große Ulama, wie zum Beispiel Imam Al-Qurtubi in seinem Buch. Und es gibt auch Ahadithe darüber. Aber schwach, authentisch, schwach. Es gibt einen Streit. Es gibt einen Streit, den auch die Sahaba, viele von den Sahaba, haben behauptet, Al-Khadr ist im Leben. In der Zeit des Propheten. Das heißt, es kommt nicht einfach ohne nichts. Ja? Aber trotzdem, es gibt Ulama, die das ablehnen. Und er, als er gefragt wurde, er hat gesagt, ja, also es kann sein. Es kann sein, das ist ein Wunder zwar für einen Mensch, dass er hunderte und tausende Jahre lebt, aber es kann sein. Aber das heißt nicht, dass er ewig ist. Weil Ewigkeit, wenn dieses Leben mit dem Jenseits verbunden wird, sag, ohne dass man stirbt, dann heißt das Ewigkeit. Aber wenn man stirbt, dann ist die Ewigkeit nicht, kann man nicht für ihn eine Ewigkeit nennen. Und das ist ein Zeichen, dass er auch die Wunde nicht ablehnt. Er war auch einer, der viel weint, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt war. Und er pflegte immer mit einem Mann zu sitzen, namens Abu al-Qasim al-Lubaydi. Nee, oder Isa ibn Thabit. Isa ibn Thabit, dieser Mann war einer von den frommen, tugendhaften Menschen seiner Zeit. Gottesfürchtigsten. Und er saß mit ihm oft. Einmal saßen sie zusammen und begannen beide Allah Ta'ala zu erwähnen. Und dann begannen zu weinen. Zu weinen. Als Isa weggehen wollte von seinem Zuhause, er sagte ihm, ja Sheikh, kannst du bitte meinen Namen schreiben in deinem Gebetsteppich? Er sagt ihm, warum? Er sagt ihm, wenn du niederwerfen willst oder wenn du beten willst, dann siehst du meinen Namen und dann betest du für mich. Als Erinnerungsmittel. Er sagte ihm, guck mal die Antwort, subhanallah. Dann begann er erstmal zu weinen, dass er für ihn betet. Er sagt ihm, Allah sagt im Koran, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah sagt im Koran, die guten Taten kommen zu Allah hoch. Und wer bringt sie hoch? Wer bringt sie hoch? Deine gute Werke. Also, Dua kommt zu Allah hoch. Wer bringt Dua hoch? Deine guten Taten. Ja? Er sagt ihm, Dua ist da. Aber wo sind die guten Taten? Das heißt, er sagt, ich habe keine guten Taten, die diese Dua hochbringen. Guck mal, ein Alim, ein Imam. Und er sieht immer sich bescheiden. Der sagt, ich habe nicht die guten Taten, die diesen Dua hochbringen. Guck mal, jemand anderes, der für dich das tut. Subhanallah. Von den Sachen, also wir haben gesagt, dass er 386 gestorben ist. Seine Janaza, sein Trauerzug, sie erzählen, dass die ganze Stadt, wenn man von oben guckt, in Mi'dana von der Moschee, dann hat man den Boden von der Stadt nicht gesehen. Alles voll. Wie? Die Menschen kamen von allen Dörfern, alle Städte, alle, damit sie diese Janaza auch erleben können. Es gibt auch, subhanallah, dass er war einer, der, weil er tugendhaft war, er hatte auch eine Tochter, er hat sie verheiratet. Und er hat ihr auch natürlich Erbschaft gelassen. Und einmal war seine Tochter krank, sehr krank. Und dann haben sie einen Großgelehrten geholt, der sie beliest, Ruqya. Dann kam er rein, er hat ein Dua gesprochen und er ist rausgegangen, dann ist sie sofort geheilt. Dann haben sie gesagt, was hast du dann gesagt? Er sagt, bei Allah, ich habe nicht Allah Ta'ala darum gebeten, dass er sie heilt. Also ich habe nicht direkt. Ich habe gesagt, ja Allah, du kennst doch ihr Vater. Subhanallah, er sagt, ja Allah, du kennst doch ihr Vater. Heile sie nur durch seine Taten und durch seine gute Zeit, die er macht. Also als ob man, das ist eine Art von der Vermittlung, wo darüber diskutiert wurde, darf man das machen, darf man das nicht. Aber viele Ulama nehmen das. Aber das war, er sagte, ich habe nur gesagt, ja Allah, du kennst ihr Vater. Heile sie nur wegen der Stellung ihres Vaters bei dir. Ja? Und sofort wurde sie dann geheilt. Das ist ein bisschen über ihn. Wir wollen ja inshallah im Stoff reingehen. Erstmal, Imam hat ein Muqaddima, eine Einführung. Und diese Muqaddima ist weltweit bekannt. Im Osten, Nahen Osten, im Golfgebiet, in allen islamischen Ländern. Und sie wurde als Basis für Aqidah. Deswegen, wenn du in Haram Moschee gehst, du findest Sitzungen über Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Muqaddimat al-Risala. Da gibt es Unterrichte. Wenn du in Medina gehst, da gibt es eine Unterrichtsreihe von mehr als 150 Unterrichten nur über seine Einführung. Die habe ich bei mir runtergeladen von Medina Moschee. Ein Rechtsgelehrten macht diese. Ja. Und in Ägypten. Und dieser Risala, die Bücher, die dieser Risala erklärt haben, die sind in Dutzenden, also in 100 Bücher und mehr. Dutzenden Bücher, die das. Ich habe von den wichtigsten Büchern, das ist hier Al-Fawakihu Al-Dawani, von einem Alim aus Ägypten, der im Jahr gerade, also 1162, und es gibt hier, Ibn Zarruq, das ist Sharh Zarruq, das ist einer von Fas, von Medinat Fas. Das ist aber in seiner Zeit, Jahr 386. Oder? Nee, 899, das ist viel später. 899 gestorben. Das ist auch eine sehr schöne Erläuterung von dem Buch. Und Ibn Naji al-Tannuchi. Das ist auch eine Erläuterung von diesem Buch. Von diesen drei Büchern nehme ich, aber auch andere Bücher, die ich in digitaler Form habe. Diese drei Ulama hier sind Asha'ariya. Asha'ira. Von daher, ihre Aqida ist nach asch'aritischer Methodik. Und viele Ulama von Maghrib waren Asha'ira und sind Asha'ira. Und viele Ulama, wie zum Beispiel Imam Nawawi, war auch Asha'ari. Imam Ibn Hajar al-Asqalani war Asha'ari. Aber hier zwischen Asha'ira und Ahlul Hadith, damals wurden sie als Ahlul Hadith genannt, da gibt es Meinungsverschiedenheiten in 6 oder 8 Eigenschaften oder Attributen von Allah subhanahu wa ta'ala, wo sie von Asha'ariya anderes erläutert werden und sprachlich und so. Aber wir werden von Aqida nicht von hier nehmen, sondern hier werden wir erstmal nur auf Fiqh, denn in Fiqh waren sie oder da gibt es nicht ein Problem. Aber was Aqida angeht, wir gehen nach der Aqida von ersten drei Generationen, was die Sahaba und die Tabi'in verinnerlicht haben. Al-Aqida von Imam Ibn Abi Zayd ist Aqida Salafiyya hundertprozentig, nach den drei ersten Generationen. Das heißt, alle Aqida-Sachen, was verborgene Welt angeht, was Allah angeht, in seinen Namen, in seinen Eigenschaften, das hat er nach dem Verständnis von Sahaba und von den Gefährten in den ersten 300 Jahren. Danach kamen Neuerungen und. Deswegen, seine Aqida ist hundertprozentig Salafiyya, also von den Vorfahren. Aber trotzdem versuchen die malikitischen Asha'aris, diese Aqida den Hals zu drehen. Sie sagen, ach, er meinte so und so und so. Aber seine Sätze waren klar. Zum Beispiel, er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinen Thron. Er sagt, ja, er meint nur, dass er über seinen Thron mit seiner Gewalt. Verstehst du? Aber er hat es deutlich gemacht. Sie haben versucht, sein Aqida mit ihren Aqida zusammen zu verbinden, was sich nicht gelohnt hat, weil seine Worte waren klar wie die Sonne. Und das werden wir, inshallah ta'ala, auch erfahren. Dann fangen wir, so fängt das Buch. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddima. Und Bismillahirrahmanirrahim, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Hadith authentisch sagt, Fatihatu kulli kitab.